Wenn du in einen Aktien-ETF sparst, dann empfehlen wir bei Finanztipp ja für die einfachen Fälle einen thesaurierenden, einen wiederanlegenden ETF zu nehmen, weil man sich damit natürlich den Ruhestand, die Rente ganz gut finanzieren kann. Aber jetzt, Emil, glaube ich, haben wir öfter mal aus der Community schon gehört, dass die Leute da vielleicht einen Fehler machen, weil sie glauben, dass sie den thesaurierenden ETF eben nicht behalten können, dass sie den nicht durchhalten können.
Genau, und manche denken dann, dass ein Ausschütter eine bessere Wahl ist. Und dabei kann man aber einen relativ schweren, ich würde nicht sagen schweren, einen relativ teuren ETF-Fehler machen. Ja. Und über genau den sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor es jetzt losgeht, in ganz vielen Podcasts würde ja jetzt Werbung kommen. Die gibt es bei uns bei
dieser Podcast wird unterstützt von, ne?
Gibt es bei uns nicht. Und wir würden dich aber trotzdem gerne an der Stelle auf was hinweisen. Und zwar, wenn du mal eine konkrete Frage hast, zum Beispiel zu deinem ETF-Depot oder zu deinem ETF-Sparplan, die vielleicht auch viel zu detailliert und viel zu lang ist für das Fragensegment, das wir zum Beispiel hier im Podcast haben, dann kannst du die unseren Chefredakteuren Hermann und Saidi direkt stellen. Und zwar im Finanztipp-Expertengespräch.
Ja, das ist ein immer noch relativ neues Format, was wir eingeführt haben für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Da können Hermann und ich eben mit euch, mit den Unterstützern direkt sprechen und ihr habt die Möglichkeit, da auch eure Fragen und auch durchaus mal eine längere Frage zu stellen. Und ich mag das Format wirklich sehr gern, weil ich diesen direkten Austausch mit unseren Nutzerinnen und Nutzern sehr schätze und mich gleichzeitig freue, die Gesichter sehen zu können, die mit einem kleinen monatlichen Beitrag unsere gemeinnützige Arbeit unterstützen.
Genau, und das findet mindestens zweimal im Monat statt und ist eben exklusiv für alle Finanztipp-Unterstützer. Bisher ging es zum Beispiel darum, wie sinnvoll dein Geld verteilt ist oder wie du am meisten bei der Rente rausholst. Und wie du teilnehmen kannst, erfährst du in dem Link in den Shownotes. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn du Finanztipp-Unterstützer werden möchtest. Aber damit zurück zum ETF-Fehler. Dahinter steckt ja eigentlich so eine simple Idee. Du besparst ganz einfach den Thesaurierer und eigentlich ist es aber doch attraktiver, im Ruhestand zusätzlich zur Rente von den Ausschüttungen aus deinem ETF zu leben. Also
die Frage kam übrigens tatsächlich mal wieder, kam nicht zum ersten Mal, aber zuletzt tatsächlich in so einem Finanztipp-Expertengespräch von nämlich einem unserer Unterstützer, der mich da genau das gefragt hat, ne, ob er, und der, so wie ich es verstanden habe, hat er auch wirklich signifikant natürlich für seine Rente Geld in einem thesaurierenden ETF liegen und habe mich dann direkt auf den Kopf zugefragt, ob er das jetzt nicht den kompletten Thesaurierer verkaufen sollte und eben das Geld in einen ausschüttenden ETF reinvestieren würde, weil, wie du gerade richtig sagst, der Gedanke dann dahinter ist, naja, ich bekomme ja dann aus den Ausschüttungen, letztendlich sind es ja Dividenden von den Aktien, quasi so eine Art von Rente. Passives Einkommen steht da so ein bisschen im Raum.
Genau, dieses Umschichten wird aber ja richtig, richtig teuer tatsächlich, wenn du das machst. Und warum das so ist, das wollen wir eben in der Folge besprechen. Und es ist ja auch eigentlich unnötig, weil du kannst ja auch einfach Anteile am Thesaurierer verkaufen, oder?
Genau, und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt an der Sache. Dass, glaube ich, nach Jahren des Investierens, nach Jahren des ETF-Sparplans, sich Verkaufen blöd anfühlt. Nee, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, da ist wieder eine ganz klare psychologische Barriere dahinter, dass sich, deswegen sind auch, glaube ich, so, gibt es so viele Leute, die auf so Dividendenfans sind, ne? Weil die Dividenden so rein psychologisch, die regnet so vom Himmel herab. Die kommen einfach, ohne dass ich was tun muss, ne? Ohne dass ich mich dagegen wehren kann, gerade schon so. Dagegen irgendwie von meinem eigenen Geld, ja, vom Depot, was zu verkaufen, das fühlt sich nicht gut an. Ja, das ist so, ich beschneide mich selber, ich nehme mir meinen Reichtum weg und so weiter. Und das ist leider eine völlig falsche Denke, muss man ganz klar sagen. Weil dahinter steht so ein bisschen, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, steht so ein bisschen eine Dagobert-Duck-Mentalität, in die man aber total verständlich, das verstehe ich total, total leicht reinrutscht. Das kann ich auch bei mir selber feststellen, weil man möchte, dass das sich immer vermehrt, dass das immer mehr wird, ne? Dass es immer weitergeht und weitergeht und so weiter. Und jetzt von dem schön erarbeiteten und zusammengesammelten und investierten Geld, was zu verkaufen, was raus, also Gold sozusagen irgendwie rauszuschmeißen, um es mal in dem Bild zu bleiben, das ist irgendwie Kacke. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das dann Umdenken stattfindet, weil da steckt auch so ein psychologischer Moment hinter, ja, ich orientiere mich so an der Zahl in meinem Depot und so weiter und die soll ja immer schön wachsen und so. Das wird irgendwann so ein bisschen zu einem Selbstzweck. Und das finde ich tatsächlich gefährlich, weil Geld ist kein Selbstzweck. Das muss man auch ganz klar sagen. Und mach dir das, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, bitte klar. Das, was da auf deinem Depot passiert, was insgesamt mit deinem Vermögen passiert, das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass das irgendwie 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 per se werden. Es geht in Anführungszeichen einfach nur darum, dass du gut leben kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Und das wird nur dann funktionieren, wenn du auch bereit bist, davon irgendwann mal Geld auszugeben. Und du musst, du wirst es auch sonst in den meisten Fällen gar nicht schaffen, nur dann auch deinen Lebensstandard halten können, gut leben können, wenn du damit fein bist, dass sich dein Depot jenseits der 67, jenseits der 70, wie lange wir halt auch mal arbeiten, irgendwann auch mal im Wert sinkt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles ausgeben müssen. Wir bauen ja auch 3% Entnahmeregel, werfe ich nur mal als Stichwort rein, bauen ja auch so Regeln, wenn man sagt, ich kann damit steinalt werden, wirklich steinalt werden und ich habe immer noch genug Kohle. Es geht nicht darum, alles auszugeben. Ja? Die Wahrscheinlichkeit übrigens, dass sich das noch vermehrt und man auch vor allen Dingen den Kindern und so weiter noch was mitgeben kann und vor allen Dingen auf einem ordentlichen Sicherheit auch mit jenseits der 90 noch sitzt, ist riesig, um es mal ganz deutlich zu sagen. So, aber man muss sich irgendwann mal auch gedanklich, und das ist, glaube ich, gut, wenn man das sich auch schon früh gedanklich darauf einstellt, ey, es ist völlig okay, da was zu verkaufen. Und jetzt kommt das Nächste. Wenn wir jetzt über Thesaurierer versus Ausschütter reden, ja, das ist immer diese Diskussion, was passiert denn mit den Dividenden? Der Unterschied zwischen thesaurierendem ETF und ausschüttendem ETF ist immer nur, was passiert mit den Dividenden. Stell dir also diesen Dividendenstrom. Der kommt ja übrigens auch nicht so ungefähr. Den müssen die Unternehmen auch erwirtschaften. Das sind ja nichts anderes als Gewinne. Im einen Fall bleiben die bei dem Thesaurierer in dem Pot drin, vergrößern den Pot. Im anderen Fall gehen sie sozusagen einmal durch den Pot durch, könnte man sagen, wie durch so ein Sieb, ja, und werden an dich ausgeschüttet. So, jetzt kannst du natürlich das Gleiche machen. Anstatt, dass die automatisch von dem ausschüttenden ETF durch das Sieb fallen und automatisch bei dir landen, sagen, die sind ja bei mir, bei dem Thesaurierer in dem Pot gelandet, die kann ich auch wieder abverkaufen. So, macht ein bisschen Aufwand, aber ist ehrlich gesagt lächerlich, der Aufwand. Und bei den heutigen guten Depots kostet es auch nichts. Entweder es kostet gar nichts oder vielleicht 1 Euro oder sowas in Richtung. Und selbst wenn man das einmal im Jahr macht und dafür 10 Euro bezahlt, ist es auch nicht wild. Aber was ich damit sagen will, ist natürlich, das ist das gleiche Geld. Du machst den Topf dadurch nicht wirklich kleiner. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ne, Investor A hat einen thesaurierenden ETF, der gleich viel reingespart, gleiche Rendite, und Investor B hat den gleichen ETF, aber als Ausschütter. Der eine kriegt die Ausschüttung raus und der erste holt sich genau die gleichen Dividenden, den gleichen Betrag aus dem Thesaurierer raus. Ergebnis am Ende identisch. Da wird in beiden Depots gleich viel drin sein, die werden gleich viel netto auf dem Girokonto landen haben, ist überhaupt kein Unterschied. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich unbedingt klar machen muss. Das ist nicht irgendwie bei dem ausschüttenden ETF, ja, irgendwie mehr zusätzliches Geld ist, was da ankommt. Nein, ist es nicht. Es ist bei dem Thesaurierer auch dran und du kannst es dir aktiv rausholen. Und nebenbei noch übrigens, das finde ich auch immer von so einer aktiven Entnahme schon auch ein Vorteil, es ist planbarer, ne? Weil die Ausschüttungen, die schwanken natürlich auch mal. Mal gibt es gute Dividendenjahre, mal gibt es schlechte Dividendenjahre. Schwankt jetzt meistens nicht dramatisch, aber so ein Entnahmeplan aus einem Thesaurierer ist halt, Stichwort eigene Lebenshaltungskosten, wesentlich besser planbar.
Bleibt natürlich trotzdem die Frage, so der Ausschütter ist ja irgendwie ein bisschen gemütlicher, sag ich mal, das passiert so schön automatisiert, ja. Aber warum ist das jetzt eigentlich eine schlechte Idee? Aber der Effekt ist natürlich ganz einfach, also du trittst jetzt in die Rente ein und du hast quasi deinen Geldspeicher an Thesaurierer-ETF-Anteilen, die verkaufst du ja jetzt alle. Auf einen Schlag schmeißt du die quasi alle, also du drückst den Verkaufen-Button für dein gesamtes Depot sozusagen.
Ja,
und jetzt musst du ja den ganzen Gewinn versteuern.
Das ist der entscheidende Punkt.
Und zwar mit 18,5% ungefähr, wenn wir jetzt die Teilfreistellung berücksichtigen. Also, was heißt Teilfreistellung? 30% deiner ETF-Gewinne bleiben ja verschont von diesen 26% Kapitalertragssteuer. Also 18,5% ungefähr ja, inklusive genau. Soli. Genau, jetzt musst du ja diese Steuern bezahlen. Und das ist ja gar nicht so wenig Geld und die fehlt dir dann natürlich, wenn du jetzt Anteile für den Ausschütter kaufst. Also du machst quasi einen künstlichen Schritt, der eigentlich gar nicht nötig ist, der dich aber um eine, ja, wahrscheinlich schon ordentlich fünfstellige Summe erleichtert. Ja,
du machst wahrscheinlich einigen Vorteil kaputt, den du über deinen thesaurierenden ETF erreicht hast, ne? Weil ein thesaurierender ETF ist ja das Schöne, nicht nur, dass er viel einfacher zu managen ist am Ende, sondern er stundet eben Steuern. Ne? Also die Gewinne bleiben in den thesaurierenden ETF drin, wachsen an, sorgen für zusätzlichen Zinseszinseffekt. Und die Idee ist immer, dass sozusagen möglichst spät quasi zu verkaufen, um möglichst spät Steuern zu zahlen. Wenn ich jetzt das alles auf einen Schlag mit 67 zum Beispiel verkaufe, dann zahle ich diesen ganzen Schwung Steuern schon mal einmal vorab und investiere dann das Geld in den ausschüttenden ETF. Wie du richtig sagst, das Geld fehlt halt dann in dem ausschüttenden ETF. Was richtig ist, ich würde diese Steuern, mal vorausgesetzt, ich würde das ganze Geld auch wirklich aufbrauchen, tatsächlich irgendwann schon mal zahlen müssen. Aber halt nicht alles mit 67, sondern eher im Verlauf von, ich sag jetzt irgendwas, mit von 30 Jahren, bis ich dann steinalt mit 97 sterbe.
Ich habe jetzt so ein bisschen rumüberlegt, das geschickt ist. Wahrscheinlich hören wir trotzdem so, ich sag mal, so ein kleines Beispiel.
Ja, genau, dass man ein Gefühl für die Größenordnung gewinnt.
Sagen wir mal, 40 Jahre gearbeitet, jetzt sitzt du auf deinem ETF-Geldspeicher mit deinem 200-Euro-Sparplan, die du
jeden Also ich habe jeden Monat 200 Euro ETF-Sparplan gemacht über 40 Jahre.
Genau.
Ja, da kommt schon was zusammen.
Genau, Rendite 6%, nehmen wir jetzt mal an.
Mal nicht so hoch, aber ist okay, ja.
Ist okay. Hast du am Ende 384.000 Euro.
Schon Im Depot, ne? Im Depot. Vor Steuern, okay. Mhm.
Genau. Davon sind 96.000 Euro Einzahlungen. Also du hast schon stabil Gewinn gemacht.
Also habe ich irgendwie so knappe fast 300.000, nicht, also unter 300.000 Euro knapp Gewinn gemacht auf meine 96.000 Einzahlungen.
Genau. Mhm. Jetzt verkaufst du alles, weil du trittst in die Rente ein und willst...
Das tut mir schon so, wenn du schon das sagst, das tut schon so weh, ja.
Das ist jetzt Schocktherapie heute für deinen Dagobert Duck-Effekt. Genau. Jetzt verkaufst du alles.
Bei mir tatsächlich nicht. Das ist nicht der Dagobert Duck-Effekt im Sinne von, ich weiß ja, dass ich das Geld dann in den Ausschütter reinschmeiße und das ist nicht weg sozusagen. Aber ich weiß halt, ja, wenn du schon mit diesen Zahlen ankommst, dass da jetzt ein fettes Steuer weggeht. Also so richtig böse.
Es ist wie wenn du so ein, kennst du diese Pannenvideos und wenn du das schon kennst und du schaust das nochmal an und du weißt, was passiert und du weißt, dass es gleich wehtut.
Ja, genau.
So ist
cringe.
Also du verkaufst jetzt alles,
ja.
Deine 384.000 Euro, macht 53.000 Euro Steuern ungefähr.
18, irgendwas Prozent sozusagen auf die knapp 300.000 Euro Gewinn, macht gute 50.000 Euro Steuern. Aua! Das ist einfach weg. Die 53.000 Euro ist einfach weg.
Finanzamt freut sich, dir bleiben 330.000.
Ja.
So, jetzt hast du diese 330.000 und jetzt bekommst du da ja ungefähr bei 2% Ausschüttungsrendite.
Also ich schmeiße die jetzt in den Ausschütter. Ne? Ich nehme jetzt die 330, die netto übrig geblieben sind und schmeiße die in den Ausschütter. Orderkosten können wir vergessen, weil das kostet irgendwie 1 Euro oder sowas in der Richtung. Okay, so schmeiße ich in den Ausschütter rein. Okay.
Und jetzt kriegst du bei 2% Ausschüttungsrendite ungefähr, die man so annehmen kann, pro Jahr netto ungefähr 5.400 Euro.
Also 2% sind irgendwie 6.600 brutto an Ausschüttungen. Jetzt muss ich die Ausschüttungen wieder versteuern, dann kommen 5.400 Ausschüttungen raus. Okay.
Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, was passiert? Jetzt hast du deine 5.400 Euro im Jahr. Ist eigentlich auch gar nicht so viel. Das
ist nicht so viel bei 2%, aber okay. Ja.
Ist okay. So. Was würde passieren, wenn du jetzt einen Thesaurierer hättest?
Naja, da musste ich jetzt entsprechend abverkaufen, aber der Thesaurierer, das ist natürlich der Witz, ist viel größer. Naja, da sind halt die 53.000 nicht weg, sondern die sind weiter in den Thesaurierer drin und vor allen Dingen, jetzt kommt halt der entscheidende Punkt, machen halt weiter Zinseszinseffekt. Ja, im einen Fall habe ich die 53.000 einfach mal komplett ans Finanzamt bezahlt und die kriegen sich auch nicht mehr wieder. Ja, und im anderen Fall sind sie noch in meinem thesaurierenden ETF drin, tragen zum Zinseszinseffekt bei, ja. Und klar, bei jedem kleinen Abverkauf aus dem Thesaurierer muss ich halt ein bisschen Steuern bezahlen. Also einen kleinen Anteil von den 53.000 Euro sozusagen bezahlen. Aber die können auch noch viel länger, oder zumindest ein großer Teil von den 53.000, können noch im Depot für mich arbeiten.
Genau, wenn wir jetzt mal sagen, du willst quasi auch diese 5.400 im Jahr rauskriegen, dann musst du auch witzigerweise ungefähr 6.600 Euro verkaufen.
Wenn wir Orderkosten mal vernachlässigen, ja.
Genau. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, ja, was ist jetzt der Unterschied, wenn diese 53.000 Euro nicht fehlen in deinem Thesaurierer? Mhm. Und das Krasse ist, der Steuerstundungseffekt bringt dir im ersten Jahr bei 6% Rendite 2.600 Euro netto ein. Mhm.
Komm, kann ich nachvollziehen. Ne? Also du sagst praktisch, dadurch, dass ich die 53.000 im Depot drin gelassen habe und ich mache jetzt mal angenommen jedes Jahr 6% durchschnittlich Rendite, dann habe ich letztendlich jedes Jahr davon 2,6 netto mehr.
Genau.
Sind also gute 200 Euro im Monat haben oder nicht haben.
Genau, und vor allem das Tolle ist ja, das ist ja schon doppelt so groß wie die Steuern und Verkaufskosten, die du hast. Also du verkaufst quasi zum Nulltarif immerhin.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch eine schöne Nachricht. Und das Krasse ist natürlich jetzt, je größer dein Depot ist oder je größer dein Sparplan war, desto größer wird natürlich dieser Effekt. Also der Steuerstundungs- und Zinseszinseffekt, der steigt ja dann, der steigt ja dann rapide an. Und bei 400 Euro sind es halt schon fast 3000
Euro. Also 400 Euro Sparplan.
400 Euro Sparplan.
Über, was waren das? 40 Jahre sozusagen.
Genau.
Also ich habe 400 Euro über 40 Jahre, das ist ja schon ganz schön ordentlich dann, ja.
Genau, also du bist da relativ schnell bei krassen Zahlen. Und es ist irgendwie, ich finde, das ist so ein interessanter Fall.
Jetzt habe ich nicht bekommen. Wie viel ist es dann bei den 400 Euro?
Fast 3000 Euro mehr. Und das Krasse, finde ich, ist aber, das
pro
ist
Jahr,
so ein...
Ne? 3000 Euro pro Jahr.
Genau.
Und jetzt rechne ich das mal über 10 oder 20 Jahre Rente hoch. Ja? Dann bin ich bei Unterschieden irgendwie zwischen 30.000 und 60.000 netto.
Ja. Und das Ding ist tatsächlich, ich finde, das ist so interessant, weil es ist irgendwie so ein klassisches Geldthema. Es ist irgendwie logisch, wenn wir jetzt so drüber reden, aber es ist auch, und das ist, glaube ich, das Problem der Leute, oft, warum man sich das denkt, das ist auch kontraintuitiv.
Ja, also kontraintuitiv insofern, glaube ich, aus zwei Gründen. Zum einen, dem ich vorher gesagt habe, der Dagobert-Duck-Effekt. Ja, ich möchte ja, dass mein Geld sich immer weiter vermehrt. Übrigens, auch ganz wichtig für dich, liebe Nutzerin, liebe Nutzer, wenn du jetzt kurz nachdenkst. Wir reden hier jetzt gerade über 2% Entnahme pro Jahr. Wir sagen immer im Alter 3% Entnahme pro Jahr. Das ist irgendwie ein ganz guter Anhaltspunkt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der ETF, wie wir jetzt hier gerechnet haben, 6% Rendite pro Jahr macht, dann wächst auch der Thesaurierer noch. Ja, obwohl ich jedes Jahr da 2 oder 3% rausnehme, wenn das Ding im Durchschnitt 6% pro Jahr wächst, ja, dann wächst er weiterhin. Es wird nicht weniger dein Geld. Ja, es wird mehr. Sagen wir mal, es erzielt mindestens mal einen Inflationsausgleich. So würde ich das mal kurz formulieren. Also es ist dieser Dagobert-Duck-Effekt, dass ich nicht möchte, dass mein Geld weniger wird, weil ich da was verkaufen muss. Und das andere, was du sagst, kontraintuitiv, es hört sich nach ein bisschen Aufwand an. Ich muss dann dauernd verkaufen und dann muss ich mir überlegen, wie viel. Ich muss sozusagen quasi eine aktive Entscheidung treffen. Und das Schöne vorher, im Gegensatz da vorher war, beim ETF-Sparplan musste ich keine aktive Entscheidung treffen. Ne? Ich musste nicht überlegen, wann investiere ich jetzt, wie viel investiere ich, sondern ich hatte das auf Automatik gestellt. 200 Euro im Monat, 400 Euro im Monat, wie auch immer. Und das ist halt immer durchgelaufen. Jetzt muss ich auf einmal gefühlt jeden Monat, oder man muss das ja auch nicht jeden Monat machen, die Entnahme, man kann es auch einmal im Quartal machen oder sogar auch einmal im Jahr, wenn man Orderkosten sparen will, muss ich da irgendwie dann aber auch ordentlich Geld entnehmen und man hat so das Gefühl, man muss sich so irgendwie einschränken. Ich sage jetzt mal was. Diese Funktion gibt es bei noch sehr wenigen Depots. Ich bin überzeugt davon. Je mehr von uns ETF-Investoren oder Hauptinvestoren auf die Rente zugehen, wird ein Feature natürlich völlig normal werden, nämlich schlichtweg das Gegenteil zu einem Sparplan, Entnahmeplan. Da kann ich einfach einstellen, ich will jeden Monat aus meinem ETF so und so viel Geld haben oder das soll sogar prozentual sein, ich will jeden Monat 3% entnehmen und so weiter und so fort. Da wird es alle möglichen Features in den Apps geben und dann wird das auch viel leichter sein, weil dann muss ich nicht jeden Monat eine neue Entscheidung treffen. Oh, kann ich mir jetzt 300 Euro aus meinem ETF leisten oder muss ich mich ein bisschen monatlich einschränken? Das ist auch kein gutes Gefühl sozusagen für die Rente, wo man ja auch entspannt sein sollte. Und wenn man das einfach auch so auf Automatik stellt, dann fühlt sich das ähnlich stressfrei an, wie letztendlich bei den ausschüttenden ETFs, wo ich sozusagen die Ausschüttungen einfach so bekomme.
Ansonsten ist wahrscheinlich die einfachste Option, das einmal im Jahr aufs abzuverkaufen und aufs Tagesgeldkonto
zu legen. Genau, kann man machen, je nachdem, das glaube ich, ist auch jedem selbst überlassen, wie er es macht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die bevorzugen gerade auch ausschüttende ETFs, die quartalsweise ausschütten, ja, weil man dann halt öfter im Jahr Geld sieht und das motiviert dann auch und entsprechend könnte man die Entnahme selber auch quartalsweise machen. Spricht auch noch nichts dagegen, das monatlich zu machen, das ist alles fein, das ist letztendlich so ein bisschen nach persönlicher Präferenz. Wenn man es halt zum Beispiel nur einmal im Jahr macht, dann muss man sich die 20.000 Euro oder wie viele ich mir auch dann im Jahr auf einmal aus meinem ETF hole. Erstens sollte es genug sein und ich muss es mir halt dann ein bisschen einteilen. Ich glaube, dass es dabei relativ viele Effekte, weil im Alter hat man immer so die Sorge, dass einem das Geld ausgeht, dass man halt mit anderen Worten zu alt wird, dass es relativ viele Effekte gibt, dass die Leute sich dann zu stark einschränken. Ja, man sich denkt, oh, ich will jetzt in deinem Beispiel waren es 384.000, ich will jetzt die 384.000 auf meinem Depot aber unbedingt verteidigen. Ja, das darf auf keinen Fall keinen Cent weniger werden. Ich sag's nochmal, das wird nicht funktionieren. Da muss einem auch bewusst sein, oder in vielen Fällen wird es nicht funktionieren, weil man einfach darauf angewiesen ist. Und das ist auch okay. Dafür habe ich das letztendlich gemacht. Es ist Altersvorsorge, also ist das Geld auch dafür da, dass es dich im Alter ernährt. Und klar musst du bei der Entnahme natürlich auch wiederum nicht überziehen, sodass dir nicht nach 10 Jahren das Geld ausgeht, weil das ist dann doch wahrscheinlich, dass du älter als 77 zum Beispiel wirst.
Eigentlich kann man dann ja so zusammenfassend sagen, würde ich sagen, gibt es zwei Punkte. Einmal auf keinen Fall zum Renteneintritt abverkaufen und den ETF wechseln.
Gibt keinen Grund.
Und das andere,
zumindest nicht komplett, ne, muss man ganz klar sagen. Also wenn dann nur abverkauft, wie du es gerade gesagt hast, eine Jahresrate, so könnte man sagen, und die aufs Tagesgeld legen, das ist natürlich völlig in Ordnung.
Und das Zweite ist natürlich, alles, was wir jetzt hier besprochen haben, folgt natürlich dem klassischen Schema deiner Bank. Das heißt, die verkauft die ältesten Anteile zuerst.
Ja.
Quasi der klassischen Depotlogik.
FIFO genannt.
Mhm. Genau, First in, First out. Also die Anteile, die zuerst reingekommen sind, gehen auch zuerst wieder raus. Und das kann man natürlich umstellen auf LIFO, also Last in, First out. Das wäre auch das, was wir dir tatsächlich empfehlen würden. Und das kann man natürlich dann optimieren mit unserer Finanztipp 3x10 Strategie. Die, wie das geht, verlinken wir dir in den Shownotes. Da kannst du dir das anschauen. Aber das wäre dann natürlich der ultimative ETF-Optimierungsplan, dass du auch noch in deiner Ansparphase schon mehrere Tranchen bildest und quasi die jüngste Tranche, also die du als letztes bespart hast vor der Rente, die verkaufst du zuerst.
Ganz genau. Wir treiben damit sozusagen diesen Steuer, also durch so einen thesaurierenden ETF hast du schon immer einen automatischen, einen Steuerstundungseffekt drin. Mit anderen Worten, du zahlst halt Steuern erst später. Und das, was wir hier in dieser Folge diskutiert haben, auf einmal alles zu verkaufen und den Ausschütt darüber zu schieben, macht einen großen Teil von diesem Steuerstundungseffekt eben zunichte, weil du dann eben die Steuern vorab quasi auf einmal zahlst. Und im Gegenzug muss man sagen, man kann es halt nochmal optimieren, dass man nicht sagt, man verkauft als erstes die ältesten Anteile, die den höchsten Gewinn gemacht haben. Aber wie du schon gesagt hast, wie es genau funktioniert und wie man es machen sollte und wie hoch der Effekt ist, und der ist nämlich auch fünfstellig in vielen Fällen oder in den meisten Fällen, das haben wir ja schon mal in einer eigenen Folge, die wir bestimmt in den Shownotes verlinken, dann auch schon mal erklärt.
Dann sind wir quasi schon wieder durch und du darfst dich noch den Fragen stellen. Und zwar, die erste Frage kommt von Lasse Bock und zwar geht es darum, hey Saidi, sollte man in jungen Jahren eine private Rentenversicherung abschließen?
Lasse? Nein. Also kann man tatsächlich mal, drücke mich ja oft mal so um eindeutige Antworten, aber in dem Fall ist es relativ eindeutig. Nein. Aus einem ganz einfachen Grund. Ja. Solche privaten Rentenversicherungen in aller Regel sind viel zu teuer. Punkt. Das ist einfach so. Ja. Also wir sagen bei Finanztipp ganz klar, du sollst Geldanlage und Absicherung, also Anlage und Versicherung voneinander trennen, weil die Versicherungsprodukte gerade im privaten Bereich die Kosten aller Regel nicht rechtfertigen. Du zahlst dann praktisch für diesen Versicherungsmantel und dann sind oftmals in der Versicherung selbst auch noch, nicht immer, aber in vielen Fällen relativ teure Fonds drin. Das führt dann auch nochmal zu langfristigen Effekten. Insgesamt lohnt sich diese ganze Geschichte nicht, weil, wie wir es jetzt auch in dieser Folge schon mal kurz angesprochen haben, du kannst das über eine einfache Geldanlage aus Tagesgeld und Aktien-ETF und vielleicht noch Festgeld selbst total easy zusammenbauen und das auch so gestalten, das ist ein ganz wichtiger Effekt, dass du steinalt werden kannst, ohne dass dir das Geld ausgeht. Und das ist ja der eigentliche Sinn von der Rentenversicherung. Warum kaufe ich denn eigentlich eine Rentenversicherung, damit ich eine lebenslange Rente bekomme? Die kannst du dir letztendlich selber bauen. Vielleicht nicht unendlich lebenslang, aber du kannst es, wenn du einfach vorsichtig entnimmst, gibt es diese 3%, die wir berühmtermaßen zitieren, ja, dann kannst du eben, wie ich schon mehrfach gesagt habe, steinalt werden, ohne dir Sorgen zu machen, dass dein Depot sich dem oder überhaupt dein Vermögen sich dem Ende nähert. Und dann braucht es diese Rentenversicherung eben einfach auch nicht. Was anderes ist es, wenn es jetzt auf so eine Rentenversicherung Förderung gibt, zum Beispiel in Form einer Riester-Rente oder auch einer betrieblichen Altersvorsorge. Da kommt es dann mehr darauf an, wie hoch die Förderung ist, die du im einen Fall vom Staat, im anderen Fall vom Arbeitgeber bekommst. Aber rein privat, du zahlst da 100 oder 200 Euro oder was auch immer ein, so, ja, es rechnet sich nicht, auch nicht durch eventuelle Steuervergünstigung. Und das ist ja der Punkt, die dir irgendein Vermittler groß anpreist, der hat vor allem den Interesse daran, eine Provision zu kassieren.
Und die zweite Frage kommt von julia-nie-05. Wie sollte ein Portfolio aussehen für die Altersvorsorge? Habe einen ETF.
Mhm. Ja, passt doch. Passt. Mehr brauchst du nicht. Nein, also wirklich, ich meine es auch wirklich so. Wir sagen ja immer, Finanztipp, Vier-Töpfe-Prinzip, ja. Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeldkonto und Aktien-ETF-Depot mit einem Aktien-ETF, einem, wie wir gerade besprochen haben, vielleicht dann einfach nur thesaurierenden ETF und alles gut. Damit machst du schon sehr, sehr viel richtig, viel mehr richtig als bestimmt 80-90% der Deutschen. Was man jetzt erweitern kann, ist das, was Emil vorhin angesprochen hat, dass man in so ein Altersvorsorge-Depot nacheinander mehrere ETFs reinlegt, also zum Beispiel alle 10 Jahre neuen bespart und die alten stehen lässt, weil man die dann quasi rückwärts entsparen kann. Das kann man machen. Man kann diesen einen Aktien-ETF über einen Standard-Index wie den MSCI World machen. Man kann aber auch einen All-World ETF wie den FTSE All World oder auch ein MSCI ACWI da reinlegen. Das ist alles gut. Es wird wahrscheinlich am Ende nicht den Riesenunterschied machen. Wichtig ist nur, ich habe ja gerade von vier Töpfen geredet, bitte nicht das ganze Geld, also wirklich dein ganzes Geld in Aktien-ETFs und damit in Aktien investieren. Das wäre sicherlich zu risikoreich. Du brauchst immer auch in der Rente, auch in der Altersvorsorge, einen gehörigen Notgroschen und du wirst wahrscheinlich, ja, das hängt immer so ein bisschen von dem eigenen Risikobereitschaft und so, da so im Alter den Aktienanteil gerade über Verkäufe, über Entnahmen, Stück weit runterfahren zugunsten von Tagesgeld und eventuell Festgeld und dadurch so ein bisschen Gas rausnehmen. Ne? Das Gewicht so ein bisschen in die sicheren Anlagen verschieben. Aber ganz klar, die Message, auch in der Rente, auch mit 80, darf man durchaus noch einen gewissen Aktienanteil halten.
Darf ich nur sagen, danke dir, Saidi. Danke dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut. Ich freue mich, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, uns für unseren Podcast Geld ganz einfach eine gute Bewertung hinterlässt, egal wo du diesen Podcast runterlädst oder streamst. Bis zum nächsten Mal.